Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Medienlos, der Podcast, der Sondersendung zum 9-Euro-Ticket und zu gesprengten Pipelines von Luisa Neubauer. Ja, jetzt muss ich mal das nachholen, was ich im letzten Podcast irgendwie vergessen habe. Mein Name ist Markus Rosinski, mir gegenüber sitzt der wunderbare Marc Domagalla und co-moderiert hier vor sich hin.
Ach, uns kennt man doch schon, oder?
Ja, aber Vielleicht haben wir auch mal einen Neuzuschalter, der dann denkt, wer redet da?
Genau.
Ja, wir kommen zu Sachen, die uns ein bisschen verwundert haben. Also das eine nicht, weil das haben wir jetzt schon ein bisschen, das 9-Euro-Ticket und zu einer Aussage von Luisa Neubauer, die plötzlich Pipeline sprengen will. Und also kommen wir zuerst zum 9-Euro-Ticket, das ist das friedlichere Thema, da bin ich noch emotional.
Naja, kommt drauf an. Bist du schon im überfüllten Zug gefahren?
Nein, ich wollte noch nicht an die Ostsee und ich finde auch nicht, dass das Ticket hätte dazu da sein sollen. Aber was mich wundert, und warum 9 Euro? Warum nicht 10? Warum nicht 0?
Also ich habe es auch von Anfang an 0 verstanden. Warum 9 Euro? Also wenn, dann hätte ich auch gesagt, dann hätten sie es nicht für 3 Monate machen sollen. Hätten sie gesagt, 2 Monate lang und dann für komplett 0, dann hättest du viel weniger Verwaltungsaufwand gehabt, dass die ganzen Kassenautomaten da umstellen müssen und für 9 Euro ein Ticket da irgendwie anbieten müssen. Also hätten sie komplett für 0 Euro machen müssen. Dann hätten sich die Kontrolleure da in dem Zeitraum gespart. Jetzt musst du ja trotzdem kontrollieren, ob jemand einen Fahrschein hat oder nicht.
Ob er seinen Namen raufgeschrieben hat. Also jetzt haben wir schon wieder so ein Konstrukt, was mir schon wieder viel zu kompliziert ist. Ich glaube, in Berlin wurde es mittlerweile 1,7 Millionen Mal verkauft.
Kann sein, ja.
Das ist eine relativ gute Zahl.
Ich habe diesen Monat noch keins geholt. Mir hat es sich noch nicht angeboten.
Ja.
Mein Vater und seine Frau, die haben sich eins geholt. Und weil mein Vater auch keinen Computer hat, kein Internet und so, haben wir ihm so ein paar Sachen herausgesucht. Und er hat schon so ein paar kleine Touren gemacht. Da er ja Pensionär ist, muss er nicht am Wochenende fahren. Also hat er gesagt, Wochenende bleibe ich zu Hause. Montag, einmal ist er nach Brandenburg gefahren, haben sich die Stadt Brandenburg schön angeguckt.
Jo. Und also, das wäre genau das Ding gewesen, dass man jetzt quasi mit einem Ticket bundesweit herumfahren kann, solange man Regionalzüge bedient, kann ja auch ein Nachteil sein. Warum hat man es nicht ein bisschen regionalisiert? Warum hat man nicht gesagt, okay, man darf dieses Ticket im Umkreis von 100 Kilometer um seinen Wohnort benutzen? Oder also,
ja, aber auch wieder schwierig zu kontrollieren. Ne?
Ich hätte es gar nicht kontrolliert. Ich hätte es erstmal vorgegeben und die paar Leute, die ausgeschert werden aus dem System, die hätte ich in Kauf genommen. Weil das Ding ist immer, man sagt immer so, ja, wenn die Leute dann 105 Kilometer fahren, wollen wir die dann einknasten? Nein, natürlich nicht. Da gibt es Möglichkeiten. Aber man hat jetzt natürlich dafür erzeugt, dass Leute denken, dass Punks aus Berlin denken, wir fahren mal nach Sylt und setzen uns jetzt auf die Promenade und so.
Naja, das ist doch mal ein Ausgleich, oder? Ein kultureller Austausch.
Und ich finde auch, die Sylter haben das vielleicht auch ein bisschen verdient. Weißt du, also warum nicht, sonst schlagen wir uns doch mit den Leuten rum. Warum sollen die nicht mal für ein paar Wochen, wo die da Bock haben, da auf der Promenade rumzusitzen, mal die Leute haben?
Ja.
Die fahren ja in 3 Monaten spätestens zurück mit dem letzten 9-Euro-Ticket.
Ja, genau. Also, ja, mein Gott. Also.
Weißt du, was das Schlimme ist? Das ist, dass immer wieder ein Bild entsteht, was nicht stimmt. Und das Bild ist immer dasselbe. Das Bild ist, der Staat schenkt mir etwas. So, und das ist genau falsch. Das Bild ist ein falsches.
Beziehungsweise die Leute sind es schon so gewohnt, dass sie fordern, dass mir der Staat etwas schenken muss, weil es mir ja so schlecht geht.
Ja, und aber genau das Exist. Es gibt keine Geschenke vom Staat. Was für ein Unsinn. Das ist so, als wenn ich dir sage, guck mal hier, ich schenke dir jetzt 10 Euro. So, und der Staat schiebt mir auf der einen Seite quasi die Ermäßigung für das 9-Euro-Ticket, das, was ich weniger bezahle, in die linke Tasche rein und zieht es mir aus der rechten aber wieder raus. Und zwar nicht aktiv, dass ich das bezahlen muss, sondern jetzt werden die Schulen wieder nicht renoviert ein Jahr später. Jetzt werden wieder Löcher an der Straße sein und die Leute werden über diese, nach den 3 Monaten, wo sie mit dem 9-Euro-Ticket spazieren gefahren sind, werden sie in ihr Auto steigen und werden in ein Schlagloch fahren und sagen, so eine Sauerei, da muss sich der Staat mal drum kümmern. Da wird sich der Staat nicht drum kümmern, weil der Staat hat Milliarden ausgegeben, damit Leute ein 9-Euro-Ticket haben. Und genau so wird die Kostenverschiebung passieren. Es werden Sachen wieder auf die lange Bank geschoben.
Ja, logisch.
Oder also, irgendjemand kommt auf die Idee und sagt, also mit der gesetzlichen Krankenkasse, das läuft gar nicht gut zurzeit, wir müssen mal einen Sonderbeitrag einführen. Oder wir müssen dies, wir müssen das. Also bezahlen werden wir das immer.
Ja, aber weißt du, also grundsätzlich, wenn man einmal von dieser ganzen Energiewende auch redet und wir müssen die Energiewende schaffen, halte ich das, also ich hatte das damals schon mal mir so überlegt, so nur für unseren kleinen Berliner Raum. Da haben wir hier unsere BVG und dass man gesagt hätte, BVG-Fahren in Berlin ist komplett kostenlos.
Für die Anwohner. Für die Anwohner.
Für die Anwohner,
ja. Genau.
Also ja. Man muss halt sich ausweisen können, dass man Berliner ist. Sei es die Schüler durch den Schülerausweis, die dürfen sowieso umsonst fahren. Und jeder, der mit einem Reisepass oder so nachweisen kann, dass er aus Berlin kommt, der darf umsonst fahren.
Ja.
Und dass man da dann halt auch Leute dazu bekommt, so wie man es jetzt ja sieht, auf einmal fahren sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Weil es natürlich gleichzeitig durch die gestiegenen Benzinpreise auch wirklich interessant ist. Vielleicht 9 Euro und so. Da zwängen sich manche dann freiwillig lieber in überfüllte Regionalzüge und Busse, fahren lieber dafür eine Dreiviertelstunde länger noch zur Arbeit, weil sie halt massig an Geld sparen. Alles okay.
Kann ja jetzt was stehen.
Aber sollte man denn nicht erstmal grundsätzlich damit anfangen, den öffentlichen Personennahverkehr so attraktiv zu machen, dass ich mir überlege, also bevor ich mich jetzt ins Auto setze, da kann ich doch mit dem Bus fahren.
Also folgendes. Grundsätzlich ja. Der Punkt ist aber ein Nachteil. Die Bahn tut genau dasselbe, was jede Kommune, jede Stadt tut. Was tut denn jede Stadt und jede Kommune in den Ferien?
Alle gehen in Urlaub.
Bauen.
Achso, das bauen. Meinst du? Achso, ja, das, ja, genau. Das merke ich immer, wenn ich in Urlaub fahre mit dem Auto auf der Autobahn, immer die ganzen Baustellen.
Ja, nicht nur das, nein, aber die wird ja immer alle Baumaßnahmen.
Da arbeitet aber mal keiner.
Ja, aber die Baumaßnahmen werden auch immer in die Ferien geschoben oder selbst die BVG und die Bahn und so, die machen das nämlich alle. Und da legt man dieses 3 Euro, dieses 9-Euro-Ticket, diese 3 Monate in den Ferienzeitraum, wo die meisten Strecken saniert werden, wo Streckenabschnitte abgeschnitten werden und, wo Züge rausgezogen werden, weil sie Wartungsstau haben.
Ja.
Und dann erhöht man die Anzahl der Fahrgäste. Die Berliner S-Bahn hat 25% mehr Fahrgäste.
Ja.
Das bedeutet im Tagesmittel 250.000 Menschen ungefähr.
Und wie reagieren die Bahnen drauf? Ich meine, es ist ja nicht mal so eben, dass ich sage, okay, dann stelle ich mal irgendwie einen Stuhl mehr hin. Nee, du musst ja irgendwelche Eisenbahnzüge.
Du musst Lokführer, Personal haben, alles. Ja,
und wo kommt das denn her?
Und vor allem, da ist auch Ferienzeit. Die wollen auch alle in ihren Sommerurlaub.
Und das aber alles auch nur begrenzt auf 2 Monate.
Na, selbstverständlich.
Weil danach brauchst du sie ja dann nicht so wieder in der Masse.
Ja, und das ist genau, was man nicht eingerechnet hat. Wieder hat man eine Hauruck-Aktion. Der Tankrabatt ist genauso eine Hauruck-Aktion. Das 9-Euro-Ticket ist einfach nur, wir tun jetzt was. Und wollen wir mal ehrlich sein, die Leute, du bist Hausbesitzer. So. Du wirst auch schon neue Abrechnungen bekommen
Besitzer, haben. Besitzer, nicht mit I, ne? Nicht Besetzer.
Ja, du bist Hausbesetzer, richtig.
Genau. So.
Und auf jeden Fall, jedenfalls wirst du ja auch schon Abrechnungen von deinem Energieversorger bekommen haben und. Und wirst schon die lustigen Erhöhungen gesehen haben.
Das ist tatsächlich bei mir noch nicht gekommen.
Bei mir auch noch nicht. Ich bin auch ein bisschen erstaunt. Lustig. Also mein Kollege zum Beispiel...
Die warten so, mit der Überraschung noch genau, so ein bisschen. Ja.
So, wollen den richtigen Zeitpunkt.
Genau.
Geht immer um den richtigen Zeitpunkt am Ende. Ja. Aber mein Kollege zum Beispiel hat jetzt was bekommen, der muss in der Gasversorgung, Gas ist natürlich ein Thema, natürlich deutlich teurer, der hat jetzt schon gesehen, dass er statt 400, also er hat ein relativ großes Haus, hat auch Mieter, dass er statt 400...
Einer von den Superreichen, die über...
Genau. Die mit den Kursgewinnen, mit der
Übergewinn. Ah, ja.
Genau.
Ah, die haben schwer momentan.
Die haben schwer. Das tut mir auch weh. Auf jeden Fall muss er statt 450 Euro im Monat oder 2 Monate, weiß ich jetzt nicht, also jedenfalls seine Zahl, sonst wären es 450 Euro gewesen, jetzt sind es 700. Okay. Vergleichen wir nur mal die Zahlen, prozentual. Da ist eine Menge Holz zwischen.
Ja.
Und das tut auch weh. Und den will man jetzt mit einem 9-Euro-Ticket retten.
Ja, nee.
Also selbst wenn ich ganz, ganz wohlwollend eine Umweltkarte ansetze mit 89 Euro, dann reden wir hier von 240 Euro. Also kriegt er einen Monat, ja? Ja. Diese ganzen zu sagen, wir fangen die Kosten auf mit irgendwelchen Maßnahmen, kann man als Staat nie durch Zugaben machen. Weil dann landen wir in einer DDR-artigen Subventionskiste. Ja. Dann fängt der Staat an, alles zu subventionieren, bis es auf erträglichen Preisen landet. Und der Handel sieht gar nicht ein, etwas dagegen zu tun, weil er nicht muss.
Nee.
Er kriegt da dieses Delta dazu.
Ja.
Ja. Deswegen glaube ich, dass, also nur als Beispiel, wir haben weltweit die höchsten Handypreise. Mhm. Nirgendwo auf der Welt kostet ein neues Handy 1.000 Euro.
Echt? Meinen Sie, brauche ich noch wieder? Wo gibt es denn die günstigsten?
Also, die Frage ist, ob du das einführen kriegst, ne? Aber, also, nur mal ein Beispiel.
Ich will nichts einführen.
Ja. Ich will telefonieren. In den USA kostet vergleichbar ein iPhone nicht 1.400 Euro, umgerechnet. Es kostet weniger. Warum? Weil die da Wettbewerb haben. Weil es keine Verträge mit Handy gibt. Da hängt ja eine Subvention hinter. Mhm. So. Und wenn du Handys immer wieder subventionierst und du kannst sie für wenig Geld erwerben, dann hat der Hersteller gar keinen Drang, den Preis anzusetzen und sich einem Wettbewerb hinzugeben. Er hat nämlich keinen. Mhm. Weil der Handyanbieter gibt nämlich etwas zu seinem Preis dazu.
Ja.
So. Also egal wie. Mhm. Und so ähnlich ist das mit Subventionen im Staat. Die klingen erstmal gut, aber am Ende muss sie irgendwer bezahlen. Der Finanzminister hat keine schwarze Kasse, wo er da draus drückt und sagt, mach ich mal eben. Ich schmeiß mal eine Runde, Jungs. So läuft es nicht. Und deshalb, also die Kosten, wir haben jetzt eine Pandemie von ein paar Jahren hinter uns, wir haben jetzt diesen Ukraine-Krieg, alles, was da ausgegeben wurde, 100 Milliarden an die Bundeswehr, das muss alles wieder kommen.
Und vor allen Dingen in kürzester Zeit. Und wenn man dann so an die Jahre davor zurückdenkt, wenn Verdi oder irgendwelche Gewerkschaften versucht haben für Angestellte und Beamte des öffentlichen Dienstes, Lohnerhöhungen rauszuhandeln.
Ja.
Und was man denn über welche Beträge man da quasi geredet hat?
Über 3-4%. Das ist das Maximum.
Ja,
man
fordert
immer so 6-7.
Aber was für Beträge hat das im Staatshaushalt ausgemacht? Im Vergleich zu den, wir geben mal eben 100 Milliarden Euro da aus und ein Maßnahmenpaket für 300 Milliarden und warum waren die Verhandlungen immer da vorher so schwer, als wenn kein Geld vorhanden wäre? Also
ja, weil man immer wieder, und jetzt kommt wieder, ein Staat muss natürlich Einnahmen generieren über Steuern.
Ja.
So.
Und dafür haben wir jetzt auch eine erhöhte Inflation, ne?
So, und jetzt kommen wir mal zu den Inflationen. So, jetzt sind wir an dem richtigen Punkt. Inflation. Wenn wir jetzt Preise stützen, treiben wir die Inflation voran. Weil dann steigen nämlich die Preise.
Mhm.
So, und dann wird der nächste Ansatz sein, dann müssen wir unsere Gehälter anheben, damit die Preise wieder passen.
Genau, das ist so eine Preisspirale.
Und dann kommen wir zu so einer Spirale und dann wird das ja, das sind die sogenannten Inflationstreiber. Mhm. Und da machen wir uns nichts Gutes. Im Gegenteil, also, dass wir jetzt durch diesen Krieg erhöhte Kosten haben und vielleicht Nachteile haben werden.
Ja.
Werden wir haben. Da brauchen wir uns gar nicht und da braucht sich auch nicht irgendwer hinstellen und sagen, ja, für eine Partnerschaft mit der Ukraine muss man auch mal frieren und so. So ein Quatsch kann sich Alter sparen. Der Punkt ist ja, natürlich werden wir auf Sachen verzichten müssen. Natürlich werden wir Einbußen haben. Irgendwer muss diese ganzen Rechnungen irgendwann deckeln. Und das werden wir sein. Da gibt es gar keine Frage.
Bedeutet das, dass wir in den letzten Jahren, wo wir keinen Krieg, keine Pandemie hatten und ein gutes wirtschaftliches Leben, haben wir da privat Übergewinne erzielt?
Sind wir wieder in der Definitionsfrage von der letzten Sendung. Der Punkt ist, kommen wir aber wirklich mal, was ist der Weg daraus? Ne? Also wir brauchen jetzt in diesem Staat Einnahmen. Interessant, ne? Also auch ein Ansatz, jetzt nehme ich viele Anleihen aus einer, weil ich in der letzten Folge schon so erwähnt habe mit Richard David Precht. Der hat in der ersten Folge des Podcasts, die war lustigerweise im Wahlkampf von den beiden, ne? Im Bundestagswahlkampf. Und der hat gesagt, dass er diese Probleme, die dieses Land hat, die jedes Land hat, auf der Finanzseite, auf der Rentenseite und, die zu bearbeiten wären von einer neuen Regierung, geglaubt hat, dass die angepackt werden, bis dieses Triell losging, bis diese komischen Gespräche losgingen. Und ab da wusste man, die werden nie angepackt. Weil lustigerweise, wer das nochmal nachsehen wird, in den Mediatheken sind die nämlich noch drin. Da sind diese ganzen wichtigen Probleme gar kein Thema. Da sind die gar nicht mehr vorhanden. Also diese ganzen Politiker, diese ganzen schlauen Menschen wollten diese Probleme gar nicht lösen. Und wenn sie die damals schon nicht im Wahlkampf lösen wollten, warum sollten sie die jetzt lösen wollen?
Könnte sie sie lösen?
Das ist eben die Frage. Oder wie weh würde...
Oder sind es nur Ideologien?
Die Frage ist doch, wie weh würde es tun, sie lösen zu wollen?
Sehr weh. Und dann würde man quasi Follower verlieren, Wähler.
Und wie schlimm wäre das, wenn es am Ende funktionieren würde? Wäre das nicht vielleicht ein Gut, wo man sagen könnte, verzichte ich drauf, komm, machen wir. Tja,
das wäre langfristige Planung, aber man ist sich kurzfristig doch selbst am nächsten.
Da sind wir wieder an dem Punkt. Genau, es wird gedacht innerhalb der Legislatur.
Ja.
Bis zur nächsten Wahl wird gedacht.
Ja.
Und nicht weiter. Und das ist ein kurzer Zeitraum in der Politik. Mhm. 4 Jahre sind wirklich kurz. Anderes Thema. Kurz. Also um wie man Geld besorgen könnte. Mhm. Ja, also nur mal so, wenn dieser Staat merkt, hier stimmt was nicht. Mhm. Geld im Haushalt ist da und. In diesem Land leben fast 200 Milliardäre. Mhm. Milliardäre. Nicht Millionäre. Milliardäre.
Mhm. Ja.
Die zahlen übrigens denselben Spitzensteuersatz wie ein Facharbeiter, ein Fachingenieur, prozentual, nämlich 43%.
Ja.
Ist das eine Steuergerechtigkeit?
Ja, okay.
Du bist bei, nur mal so, ich will es kurz mal erwähnen, du bist bei 70.000 Euro im Jahr als Einzelperson beim Spitzensteuersatz.
Mhm.
70.000 Euro brutto und du bist im Spitzensteuersatz angehangen.
Ja, gut, das ist halt auch mal die Schwierigkeit. Was
sag
was
mir mal bitte, warum gerecht? Sollten... Ja, Steuergerechtigkeit ist, wenn sie für alle gilt.
Ja, ja, aber...
warum sagt man denn nicht, okay, bis zur Milliardengrenze? Also man könnte ja Punkte sagen...
Ja, okay, das ist eine Definitionsfrage.
Steuerprogressionen sind ja baubar. Ne? Mhm. Man hat jetzt gesagt, ab 70.000 Euro auf eine Einzelperson oder 140.000 beim Ehepaar, Spitzensteuersatz, sind derzeit 43%. Warum sagt man denn nicht bei 1 Million 45%? Bei 100 Millionen 47%?
Ja. Also ich sehe das halt auch immer so, wenn es heißt, vorm Gesetz sind alle gleich. Und dann ist natürlich der Kritikpunkt, wenn du jetzt irgendwo eine Strafe bekommst, im Straßenverkehr meinetwegen, fährst zu schnell. Ja, also erstmal unerheblich davon, dieser Fehler wurde nicht vom Staat begangen, sondern du hast gegen Gesetze verstoßen. Mhm. Und natürlich ist jeder unterschiedlich. Du hast die Hartz-IV-Empfänger, die vielleicht gerade noch ein Auto sich leisten können. Und wenn sie dann zu schnell gefahren sind, denen 80 Euro für ein Bußgeld oder so, denen das wehtut. Ja, aber da kann man sich jetzt nicht hinstellen und heulen, sondern weil derjenige hat den Fehler gemacht. Egal ob Hartz-IV-Empfänger oder Milliardär.
Er hätte ihm ganz leicht aus dem Weg gehen können. Er muss nicht zu schnell fahren.
Genau.
Er muss nicht falsch parken.
Er muss sich nur an die Regeln halten.
Genau.
Und dann gibt es natürlich die Sache wieder, naja, wenn ein Milliardär die gleiche Straftat begeht und auch nur 80 Euro zahlt, dann gibt es natürlich andere, die sagen, ja, der müsste aber viel mehr, damit es ihm genauso wehtut.
Das ist in Skandinavien so. In Skandinavien zahlst du nach deinem Gehalt. Aber
das sind halt zwei, beides ist eine gewisse Gerechtigkeit. Hm. Alle sind vom Gesetz gleich. Entweder sage ich, alle zahlen, egal wie viel sie verdienen, egal wie viel sie an Grundbesitz haben oder sonst wie, jeder zahlt 80 Euro. Hm. Alle sind vom Gesetz gleich. Andere Gleichheitsprinzip wäre, jeder zahlt 10% von seinem Monatseinkommen.
Es ist eine Form der Gerechtigkeit. Mhm. Die Frage ist, wir haben ein anderes System hier. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben eine starke Autolobby. Unser Verständnis vom Auto ist sowieso ein anderes wie in anderen Ländern. Mich wundert, dass in Skandinavien das Auto oder das in der Schweiz, dass die Autolobby trotzdem so einwirkt, obwohl die gar keine Autolobby haben, also obwohl die gar keine Autohersteller haben und nichts. Mhm. Ne? Also schon interessant. Aber dein Schlussresümee zu sagen, es muss gerecht sein, in welcher Form auch immer, das werden wir jetzt hier nicht lösen. Ich persönlich kann natürlich der Geschichte angemessen, angehalten, gewisse gewissen Nutzen abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Leute haben schon recht, dass es dem Gutverdiener die 80 Euro einfach mal, das ist aber genauso wie mit dem Fliegen, wie weit wollen wir da gehen? Es gibt Leute, die fliegen lustig so viel wie vorher und kaufen halt so ein blödes CO2-Zertifikat, um sich umwelttechnisch reinzuwaschen.
Das ist lächerlich.
Gibt die Lufthansa irgendwas davon ab? Pflanzt die davon einen Baum? Also das Flugzeug fliegt doch trotzdem. Die Abgase entstehen doch trotzdem. Also das ist doch eine Reihenwascherei.
Ja.
Und da, aber das sind auch so andere Sachen. Es gibt ja hier Billie Eilish, kennst du die? Die so ein bisschen so. Die ist auch mal ganz doll für Umweltschutz. Da ganz, ganz toll. Also die ist ganz doll für also wenn Waldbrände sind, dann ist die sofort da und dann singt ein Lied und so. Also ganz toll, die singt dann das Feuer weg und man macht dann immer so, kennst du?
Ja, ja.
So. Die hat sich jetzt eine Villa gebaut. 47 Zimmer. Den CO2-Abdruck von der Nummer möchte ich sehen. Also wahrscheinlich so rein, wenn man immer so den CO2-Abdruck im Planeten, also Billie Eilish braucht jetzt 7 ungefähr oder so, keine Ahnung. Aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist nach vorne reden und nach hinten machen und anderen machen.
Ja, ja.
Ne? Egal, schließen wir kurz das Thema. Wir sind nämlich, muss ein bisschen auf die Uhr gucken und so. Zweites Thema. Wir rauschen jetzt voll rein. Geld haben wir abgeschlossen und wir kommen jetzt zu Luisa Neubauer möchte eine Pipeline sprengen?
Ja, mein erster Gedanke war halt, also es war ihre Aussage zu einer Pipeline, die ja eigentlich in Afrika ist. Ne? Also ist jetzt nichts, was in unserer Gegend wäre, sondern irgendwo in Afrika.
Das finde ich aber wieder ein schlaues Prinzip. Warum soll man nicht Pipeline sprengen, die einen selber nicht betreffen?
Genau, dann wäre es ja bei uns kalt.
So.
Nee, aber wenn ich habe mir gleichzeitig vorgestellt, wäre jetzt in Afrika oder sonst so ein meinetwegen arabischstämmiger Islamist, der im Fernsehen bei einer oder irgendwo bei einer Pressekonferenz gesagt hat, jo, also da gibt's ja noch eine Nord Stream 1 in Europa.
Die muss weg.
Die muss weg, die sprengen wir in die Luft. Was wäre denn, als was würde der hier denn eingestuft werden?
Ja klar, Terrorismus, das ist ganz klar. Also, es ist ja auch, nachher wurde ja das auch so hingestellt im Netz, naja, das hat sie ja, man sieht ja, sie meint das nicht so ernst und. Nein, liebe Freunde, das ist eine Aussage, man kann doch jetzt nicht alles so in die Satire-Ecke packen. Übrigens eine Sendung, die wir in diesem Podcast auch noch behandeln werden, die ich schon lange auf der To-Do-Liste habe, kurz mal vorgeteasert. Die Grundfrage, brauchen wir im Internet mehr Regeln und mehr Reglement als bisher? Werden wir heute jetzt nicht hier behandeln, aber nur so, das passt nämlich genau in dieses Thema. Die stellt sich hin und sagt, dann müssen wir mal eine Pipeline sprengen. Wer sich erinnert und ein bisschen geschichtlich, wir hatten in der Vorbesprechung das ein bisschen. In den End-60ern und Anfang der 70er gab es Studentenunruhen. So, warum war das so? Die meisten Lehrer waren noch aus der Nazi-Zeit, die Jugendlichen begehrten auf, bla 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 bla, dann gab es die berühmten 68er. Und da hat man auch demonstriert gegen alles Mögliche, unter den Talaren, der Muff von 1000 Jahren, bla bla bla, die ganzen Sprüche. So, und dann ging es in den Vietnamkrieg und da hat man gegen den Vietnamkrieg und dann wollte man Frieden erzeugen und dann hat man demonstriert und irgendwann haben Leute gemerkt, nützt nichts zu demonstrieren, wir kommen irgendwie nicht weiter. Und dann passiert immer dasselbe, dann radikalisiert sich.
Wir müssen stärkere Maßnahmen ergreifen, um unsere Sachen durchzugreifen.
Genau. Und dann radikalisiert sich. Dann diese stärkeren Maßnahmen, da gibt es nämlich auch nicht keine feste Definition für. Eine Bewegung macht es so, die andere so. Und dann kommen wir in einen Punkt, und das ist nämlich, dann wird so eine Aussage plötzlich sehr gefährlich. Sich hinzustellen und sagen, dann müssen wir mal eine Pipeline sprengen. Dann steht jemand da und sagt, dann mach ich das. Die hat es doch gesagt.
Ja, vor allen Dingen, erreichst du aus dieser Gruppierung auch noch welche, die sich denken so, oh geil, sowas wollte ich schon immer mal machen, haben mit der Ideologie, was der eigentliche Hintergrund von Luisa Neubauer und Umwelt und so zu tun hat, überhaupt nichts mehr zu tun. Also das hat keinen Zusammenhang. Was passiert denn, wenn ich so eine Pipeline in die Luft springe?
Ja, erstmal ist der Umweltschaden immens. Also,
ist das CO2-neutral?
Ja, die nehmen sich ja CO2-neutralen Sprengstoff. Mal von den Folgen, ich glaube, darüber wird gar nicht nachgedacht. Aber man muss sich immer überlegen, wen man bei gewissen Sachen hinterherzieht. Wenn wir eine Demo haben gegen G20, G8, G was weiß ich, ja? Und da tritt der schwarze Mob auf. Der schwarze Block kommt und macht da Riesenrandale. Das sind doch nicht nur politische Überzeugungstäter dabei. Das will mir doch keiner erklären. Wenn wir 1. Mai-Demo in Berlin haben und da werden Steine geschmissen, das sind doch nicht Überzeugungstäter. Da sind doch viele, die denken, heute werfe ich auch mal einen Stein, heute falle ich nämlich nicht auf. Also, und in welchem, und man muss sich doch mal angucken, mittlerweile, dass es Richtungen gibt, dass es politische Bewegungen gibt, die werden dann instrumentalisiert für andere Richtungen. Und wie nah sind wir da in der Klimabewegung dran, dass irgendjemand kommt und das einfach ausschlachtet. Und dann unter dem Deckmäntelchen der Klimabewegung irgendwelche Anschläge macht.
Ja.
Wie weit sind wir, wenn morgen ein Chef eines Autokonzerns plötzlich von der Straße gesprengt wird und ihr sagt, ja, das ist ja der Böse.
Ja.
Der baut ja diese ganzen Drecksteuern.
Ja, also ich find halt dieses Radikalisieren dermaßen schwierig, weil eigentlich will ich doch, wenn ich meine Ideologie irgendwie durchsetzen will, andere überzeugen und auf meine Seite ziehen, sodass ich, je mehr Leute auf meiner Seite sind und sich mit mir und meiner Ideologie identifizieren, umso größer sind doch dann irgendwann die Chancen, dass man da auch was bewirkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch dran denke, dass ich mich auf einer Autobahnauffahrt auf dem Boden festklebe, auf dem Asphalt festklebe, und andere nur provoziere.
Da geht es ja um Essen retten. Aber
ja, aber ich meine, das ist ja auch die Radikalisierung von Protest.
Das ist die erste Stufe. Da ist schon nicht mehr, wir stehen da und stehen da mit Plakaten, sondern das ist schon die erste Eskalationsstufe. Da mag jetzt jemand über mich lachen, aber das ist genau die erste Eskalation. Wir kleben uns mal fest.
Aber
ich meine, das haben die Atomdemos auch schon gemacht. Die haben sich an den Gleisen festgekettet beim Castor und so. Das ist alles jetzt kein neuer Trick. Ja, also ich meine, die Tatsache, das ist aber die erste Eskalationsstufe. Und sich zu wundern, dass Leute völliger Verzweiflung dazwischen stehen. Ich habe so Sachen gesehen, dass da so ein, das sind so, und was auch allen gemein ist, ich hätte beinahe gesagt, du bist ja auch schon so alt. Das ist jetzt komisch, wenn man das so mit so einem Satz sagt. Aber wir haben schon, selbst wir. Ja, genau.
Genau.
Und dementsprechend, wir beide kennen das auch. Guck mal, wir haben zumindest Smog und sauren Regen mitbekommen.
Ja.
Das sind zwei Sachen, die haben wir mitbekommen. Und da gab es auch Bewegungen, die behauptet haben, ihr seht die Welt unter. Smog, jetzt ist vorbei. Jetzt, morgen rennen wir alle mit der Maske rum, morgen können wir alle nicht mehr atmen, wir werden alle tierisch verrecken.
Ja.
So. Gibt es übrigens einen Film, der heißt Smog, den kann man sich mal ansehen. Wie in den 70er Jahren die Ansicht über dieses Thema war und wie es heute nicht mehr da ist. Und genau das, nicht das Klima nicht ein wichtiges Thema ist, gar keine Frage. Aber sich so zu Tode zu radikalisieren und immer die Weltuntergangstheorie zu wiederholen, ist keine Lösung. Und so wird man auch keine Leute überzeugen. Also wenn ich bei Luisa Neubauer sehe, wir haben noch 10 Jahre, wir haben noch 10 Jahre, wir haben noch 10 Jahre, dass sie eventuell erzeugt, dass einer sitzt und sagt, dann mache ich mir noch 10 schöne Jahre.
Mhm.
Ja? Ja. Also ich jetzt auf alles verzichte, wenn in 10 Jahren der Ofen aus ist, dann mache ich mir noch 10 schöne.
Das ist genauso, wenn du mit einem Kettenraucher drüber diskutierst, dass sich seine Lebenszeit um 5 Jahre verkürzt.
Hm.
Eventuell. Ich meine, gut, er kann auch morgen vom Zug erfasst werden und dann ist die Lebenszeit deutlich kürzer und ob er geraucht hat oder nicht, das hat keinen Wert. Aber ein Kettenraucher überzeugt man damit meistens nicht.
Das ist wie Leute, die sich hinstellen und sagen, wenn man jeden Tag 1 Stunde joggt, verlängert man sein Leben um 4 Tage. Dann wird es Leute eben sagen, Alter, hast du mal nachgerechnet? Hast du mal nachgerechnet, wie viel ich laufen muss? Also das passt zeitlich nicht. So, also wisse, das sind so, worauf ich aber hinaus will, die erreichen mit ihren Weltuntergangsgelaber das Gegenteil von dem, was sie wollen. Sie werden eventuell die Tür nicht öffnen, sie werden sie hinter sich schließen. Und dass man, wenn man das nicht einsieht, man darf jetzt auch nicht alles nehmen, oder man kann doch nicht alles negieren und alles sagen, ja, aber wir wollen nur die Meinung hören, weil die passt uns gerade. So, also man darf doch fragen, warum, wenn wir ein Thema haben, die Klimaforschung, die ist nicht von heute und gestern. Seit den 70er Jahren gibt es nachgewiesenen Klimaeffekt. Wir haben eine Wissenschaft dazu, seit den 70er Jahren. Wir haben sicher auch Klimaexperten dazu, weltweit. Und die können sich nicht an einen Tisch setzen und können Ergebnisse übereinander schieben und sagen, so ist der Effekt.
Hm.
So. Die Konsequenz ist natürlich. Ja,
weil er ist nicht eindeutig.
So, aber.
Es ist alles ein vielfältiger Mischmasch und ja. Brei, der da zusammenkommt und jeder sieht es aus einem kleinen bisschen anderen Blickwinkel und hebt das hervor, der hebt das hervor. Und deswegen kannst du viele Sachen nicht ganz eindeutig sagen.
Und jetzt kommt auch der Punkt. Also haben wir vielleicht ein Mehreffektsystem, da müssen wir an mehreren Fronten arbeiten, damit es passt. Und wieder, das kann man tun. Zu welchem Preis? Kann man und ist es jetzt möglich? Ist ja schön, wenn sich Fridays for Future hinstellt und sagt, also hier, Fliegen muss aufhören. Ja. Und die ganzen Piloten und alles, was da so ist, das Lustige drumherum, das zahlt ihr dann.
Ja, ja.
Oder das, was da so zugehört. Oder dieses, wie wird denn dieser Wirtschaftszweig aufhören? Wie werden die Leute denn in Urlaub fahren? Nur noch Urlaub Brandenburg und so? Oder wie wird das jetzt so? Oder auch hinzugehen und sagen, sei doch mal ehrlich mit dir, wo warst du denn denn im Urlaub? Haben dich deine Eltern schön durch die Gegend geflogen?
Hm.
Quasi, du hast deins hinter dir, jetzt sollen die anderen ja nicht. Oder also dieser Irrsinn, der dahinter steht, dieses Überhebliche, diese Ansammlung, also Fridays for Future, es gibt übrigens ein lustiges Aussteigervideo von YouTube, vielleicht verlinke ich das hier in dem Ding drunter, wo jemand, der ausgestiegen ist aus dieser Bewegung, gibt es so einen Untertitel, zu elitär, zu abgehoben oder so, bla bla bla. Ist eine relativ vom NDR,
glaube ich. Kulturelle Anpassung.
Naja, aber er hat.
Das ist anders.
Ja, aber er ist halt ausgestiegen, weil er gesagt hat, er wurde da überhaupt nicht gehört. Also er war Student in einer gewissen Fachrichtung, die sogar ein bisschen passte. Und er war umgeben von Ärzte- und Rechtsanwaltssöhnen, die das so als ihre Selbstverwirklichungsbasis da nutzten. Und das muss man auch, den Effekt muss man mal wahrnehmen, dass es das gibt. Dass da eine Selbstverwirklichung auch der eigenen Person stattfindet. Ich meine, Luisa Neubauer ist keine Meteorologin. Die ist Geografiestudentin. Da ist Klima auch ein Thema, natürlich in der Geografie. Ich weiß, die ist auch ein Thema, aber dass man sagen kann, sie hätte eine tiefe Fachmeinung über Veränderung von Klima, das ist angeeignet. Das ist nicht wissenschaftlich. Und selbst wenn, dann würde ihr aus Altersgründen schon eine wissenschaftliche Bearbeitungszeit fehlen. Sie könnte natürlich das lesen, was bisher wissenschaftlich erfasst wurde. Aber bei aller Freundschaft, ob sie aus verschiedenen Klimaberichten sagen kann, also aus meiner Meinung heraus, ist das und das und das die Erkenntnis? Ich bin jetzt kein, wie gesagt, ich kenne den Studiengang der Geografie jetzt nicht so genau. Aber ich glaube,
ist auch vielfältig.
Aber ich glaube, der Meteorologe ist da näher dran.
Ja.
Ne? Aus Fachrichtung. Ja. Und warum Leute, die aus der Fachrichtung kommen, die müssen sich doch an einen Tisch setzen können und in einem Gespräch ermitteln können, wo eine Linie ist. Also konkrete Fragen auch. Wir haben in der Pandemie fast 6 Monate kaum Flugzeuge bewegt in diesem Land. Haben wir einen nachhaltigen Effekt auf der CO2-Ebene? Der war nicht messbar.
Durch den Lockdown sind wir noch nicht mal mit dem Auto zur Arbeit gefahren.
Genau. Haben wir einen nachweisbaren Effekt gehabt, klimatechnisch?
Also,
haben wir einen messbaren CO2-Effekt gehabt?
Also ich hatte Berichte gelesen, dass wo wir diese ganze Feinstaubbelastung auch innerstädtisch und sowas alles testen, dass es an manchen Stellen sogar zu höheren Werten gekommen ist, obwohl...
Feinstaub ist wieder was anderes wie CO2, aber trotz allem,
genau. Ja. Aber trotzdem hängt der stark mit der mit dem Verkehrsaufkommen zusammen und wie schnell ein Auto fährt und ein Reifenabrieb und. Und es gab sogar Sachen, dass irgendwo an einer Messstelle mal an einem Wochenende erhöhte Feinstaubwerte gemessen wurden, die deutlich höher waren als normal. Und an dem Wochenende war das dieser Straßenabschnitt komplett gesperrt, weil da Marathonwochenende war irgendwie.
Die Frage ist ja die.
Passt nicht.
Die Frage ist ja die. Wir ermitteln ständig in dieser Klimadebatte Schuldige. Die Autos, den Flugverkehr, Beton. Macht die Liste länger. Wenn das alles nicht stattfindet, dann müsste sich doch ein messbarer Effekt ergeben.
Ja.
Und wenn es das nicht tut, dann haben wir falsche Erkenntnisse. Tut mir mal leid. Wenn das alles wegfällt, ein halbes Jahr, es wird nicht mehr geflogen, kaum noch gefahren, die Leute sind ja kaum zur Arbeit gegangen, die saßen ja alle zu Hause und. Wir haben also dieses Land in einen Zustand verbracht, wie wahrscheinlich kurz vor Mittelalter.
Also erstaunlich fand ich letztens, das jetzt, hängt jetzt nicht hundertprozentig damit zusammen, aber eine Aussage, der Müll, der in Deutschland produziert wird. Der größte Teil des Mülls, der produziert wird, ist Bauschutt. Weil irgendwo Häuser abgerissen werden oder weil einfach alles abgerissen wird, da findet nichts mit Nachhaltigkeit statt.
Und, jetzt das Interessante, wenn du ein Haus baust, steckst du ja für den Hausbau Energie rein. Das hat ja eine CO2-Bilanz, eine rechenbare. Das heißt also, ein Teil der CO2-Bilanz eines Hauses besteht ja schon vor Kassa
im Bau.
Genau. Und der Rest ist die Betreibung. Das heißt, wie energieeffizient ist das Haus, bla bla, genau. Bla bla bla. In dem Moment, wo ich, wie du sagst, lustig wegreise und keine Nachnutzung mache, vernichte ich diese reingesteckte Energie ins Nichts.
Ja.
Ich verschwende sie.
Also, sagen wir mal so, im Mittelalter oder auch in weniger industrialisierten Ländern, wenn da irgendwo ein Häuschen zusammenbricht oder so, dann machen sich die Leute die Mühe, picken die Steine, picken den Mörtel von den anderen Backsteinen ab, um die Backsteine weiter zu nochmal wieder zu verwenden.
So werden ja Schlösser versetzt, ganze Schlösser, ganze Häuser.
Macht hier doch keiner sich die Mühe. Nee. Hier kommt eine Abrissbirne, wird eine Menge Staub verursacht, bam, wird alles kurz und klein. Da verschiedene Stoffe miteinander vermischt sind, Mörtel und Steine und Zement und kannst du diese Sachen ja auch nicht alle wieder trennen oder
ein irgendwie. Abgerissenes Haus. Bauschutt ist Sondermüll.
Genau.
Ja. Ist Sondermüll.
Wollte ich auch sagen. Also,
kein Mensch geht davon aus, da je wieder was rauszukramen und zu benutzen.
Ja.
Dabei könnte man den Beton schreddern und neu vergießen und neu untermischen und. Passiert ja auch. Aber das ist so.
Das ist zu aufwendig.
Genau.
Wenn ich dann mit dem Bagger komme, der eine große Schaufel hat, der reißt das einfach ein, zack, ist die Wand unten, mit dem Laster auf dem Schuttdings, auf dem Container rauf, weg und kannst weitermachen mit dem Hausbau.
So viel der Bauexperte Marc Domagala, den ich heute zu Gast habe.
Ja,
aber Quatsch, Marc, du weißt
ja. Aber es macht sich keiner die Mühe, um irgendwie nachhaltig etwas so wie man hier beim Basteln oder so von Upcycling oder so redet.
Ja.
Wenn du irgendwo eine alte Plastikflasche hast und die irgendwie anders verwenden kannst oder irgendwelche Sachen, die du dann mit einem anderen Sachen wieder verwenden kannst, da ja, macht man sich die Mühe. Aber bei diesen Großprojekten.
Wir haben für Sabrina Chefin ein Upcycling-Geschenk gemacht. Da war jemand in Süddeutschland, der Weinflaschen der Hitze umformte und dann war quasi die Weinflasche platt gedrückt. Der Hals war ein Griff und der Flaschenkörper war platt und dadurch entsteht ja so eine Falz nach außen und dadurch war es so eine Servierschale für Knabberzeug oder so.
Ja.
Also ich will es mal so sagen, Weiterverwendung, Upcycling, tolle Sache, aber jetzt kommen wir mal wieder aufs rein Technische. Der hat ja eine Menge Energie reingesteckt, die zu verformen.
Ja.
Also ob das jetzt CO2-technisch schlau war, können wir jetzt uns gemein sein. Ob das schlau war, wir sind nämlich am Ende der Sendung, ob es schlau ist, eine Pipeline zu sprengen. Die Frage kann ich gleich beantworten. Nein, ist nicht schlau. Nein, da brauchen wir auch nicht Luisa Neubauer sein und man hat es witzig gemeint.
Und die Umweltschäden, die man danach dann noch hat.
Ich glaube auch die Umweltschäden im Hambacher Forst, wo sich sämtliche Leute mit Zelten in die Bäume gehängt haben, waren nicht unerheblich. Also ob die Bäume da toll aussahen danach, da können wir uns auch drüber unterhalten, ob das eine schlaue Aktion war. Zumal die Leute, die sich da lustig da in die Bäume gehängt haben, mussten ja auch irgendwie mal eine Notdurft verrichten. Also Tatsache ist eins, für den guten Zweck ist nicht immer alles. Nicht jedes Mittel ist durch den Zweck geheiligt. Garantiert nicht. Also da muss man sich Gedanken machen. Pipeline sprengen geht überhaupt nicht. Ist mein Schlusswort heute. Hast du noch ein Schlusswort?
Nee, danke.
Er ist durch, ich bin es auch, es ist warm.
Ich meine, jeder kann von uns in seinem Rahmen überall gucken, wo kann man was einsparen. Muss man Kaffeekapseln zuhauf nehmen und wenn man da mal guckt, wie viel Verpackungsmüll man hat, muss man alles bei den Versandherstellern kaufen und wieder zurückschicken? Oder lohnt es sich nicht doch mal in die kleine Shoppingstraße zu fahren und mal ein T-Shirt anzuprobieren und dann zu sehen, okay, das passt mir nicht, nehme ich eine Nummer größer. Hm. Ja, also.
Auf jeden Fall. Also da gibt es noch viele Umdenkvarianten. Die werden auch nicht alle die Welt retten, aber da gilt es wie mit allem, die Masse macht es. Es ist immer die Masse.
Ja.
So, das war's mit der heutigen Sendung. Bei mir war als Co-Moderator der wunderbare Marc Domagala mit guten Einwürfen am Mikrofon. Ich bin Markus
Kruslinski. Der wunderbare Kruslinski. Markus Kruslinski.
Ja, vielen Dank für die Abmoderation. Das soll es für heute gewesen sein. Und wir hören uns beim nächsten Mal mit einem neuen Thema, das bis dato nicht feststeht.
Wir werden schon was finden.
Genau, das war's. Tschüss.
Tschüss.